Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zwei Hauptfelder wie Trümmerfelder. Nummer 2 ist ausgeschieden bei den Frauen, beide Nummer 3 sind ausgeschieden, sowohl im Herren- als auch im Damen-Draw. Herzlich willkommen zum zweiten Daily hier von Chip and Charge, fast Daily, zum Wimbledon-Turnier 2025. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich kriege die Begrüßung nicht mehr hin, die mache ich seit 10 Jahren gleich, das gibt's doch gar nicht.
Wir gewinnen uns wieder dran.
Ja, wir gewinnen uns wieder dran. Zwei Tage sind jetzt vorbei und man ist einfach mal mit dem eisernen Besen durch beide Draws gewischt. Und wenn man sich den Teil anguckt, wo Karen Khachanov momentan sich befindet, dann könnte man meinen, dass man in einem Challenger-Turnier ist, beziehungsweise in einem 250er-Turnier. Die ersten zwei Tage, und ich behaupte das nach wie vor, die ersten zwei Tage mit diesem heißen Wetter waren ein Gleichmacher. Es ging nicht um die Klasse, es ging größtenteils auch darum, wer kommt mit den Bedingungen am besten klar.
Ich wollte eigentlich noch nachgucken, wann war dieses Wimbledon-Turnier 2013, wo sie auch alle ausgeschieden sind, inklusive Nadal und Federer direkt in der ersten oder zweiten Runde. Daran hat es jetzt ein bisschen erinnert. Und der von dir angesprochene Teil der Auslosung, okay, Christian Garin hat schon mal was gerissen auf der Haupttour, aber davon ab, ehrlicherweise wirklich Spieler, die primär von der Challenger-Tour kommen. Also entweder das Turnier stabilisiert sich jetzt auf beiden Seiten und dann kriegen wir die erwarteten großen Namen halt in die Halbfinals, weil jetzt einfach weniger potente Gegner und Gegnerinnen da sind, oder alles zerbröselt und wir bekommen hier irgendwie die Überraschungsedition von Wimbledon. Ich bin mir noch nicht sicher, vermute aber eigentlich, dass jetzt das Sterben der Favoriten und Favoritinnen erstmal vorbei ist.
Wer wird der 2025er Lukas Kubot? Das war das Turnier, was du meintest, ne?
Ja, ja.
Ja, da ist er ins Viertelfinale damals gekommen. Vielleicht Arthur Rinderknecht. Und das ist eine gute Überleitung, weil Arthur Rinderknecht hat heute die zweite Runde erreicht. Nach einem zähen Ringen gegen Alexander Zverev hat er die zweite Runde erreicht. Er steht nach einem 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:4 gegen Alexander Zverev in dieser zweiten Runde. 4,5 Stunden. Es wurde gestern abgebrochen nach 2 Sätzen, nachdem Alexander Zverev mit viel Glück den zweiten Satz noch gewonnen hatte. Heute der dritte Satz ging mit 6:3 an Rinderknecht. Da hatte Zverev einen Break zugelassen. Im vierten Satz führte Rinderknecht im Tiebreak mit 5:3. Zverev macht die letzten 4 Punkte. Und dann hat er im ersten Aufschlagspiel des fünften Satzes 40-0 bei eigenem Aufschlag und kassiert hier noch das Break. Und diesen Break ist er hinterhergelaufen, hat am Ende 0 von 9 Breakbällen gehabt und steht steht nach diesem Turnier quasi auf der Straße hier in Wimbledon und ist nicht mehr weiter. Das war ein verdienter Sieg für Arthur Rinderknecht. Das hat auch Zverev in der PK gesagt hinterher. Aber das ist eine riesige Enttäuschung für Zverev.
Ja, ich vermute, sie wäre größer bei den anderen drei Grand Slam Turnieren, weil er sich da realistisch mehr ausrechnet. Allerdings würde ich sagen, die Kombination aus so früher Niederlage, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist, und der Leistung ist das Enttäuschende. Ich bin im fünften Satz nach Hause gekommen und mache den Bildschirm an und das erste, was ich sehe, ist eine Einblendung der BBC, die, ich krieg nicht mehr im Wortlaut zitiert, aber so ungefähr unter dem Motto, wer hat wie viel Prozent der Zeit im Court gestanden, im fünften Satz. Und also im Court heißt natürlich, ich bin offensiv, ich suche den Weg ans Netz, ich versuche die Punkte zu machen, und Rinderknecht stand irgendwo zwischen 60% und 70% und Zverev bei 30%. Und es hat mir dann nochmal ein Gefühl dafür gegeben, was dann in den nächsten Minuten auch danach passiert ist. Und da ist Zverev halt teilweise wirklich in, ja, in dunkelste Zverev-Zeiten zurückgefallen, was sein Spiel angeht. Und ich kann mir vorstellen, das wird ihn nochmal zusätzlich fuchsen. Und es war eine stets knappe Partie. Und die Zahl, die natürlich raussticht, ist keine von 11 Break, keine von 9 Break-Chancen benutzt für Zverev. Und Rinderknecht ist ein guter Spieler, aber jetzt eben auch nicht einer von den Kandidaten, wo man immer denkt, ja, der hat es eigentlich drauf, wenn er ein bisschen Konstanz findet, dann wäre er auch weiter oben. Das ist ein harter Arbeiter, der jetzt nicht sonderlich brilliert und ja, der sich das hier verdient hat, aber jetzt eben nicht so der Typ ist, der mit der Sirene auf dem Kopf da reinkommt, weil alle denken, jo, das ist jetzt hier unsere nächste Überraschung im Turnier.
Wir können aber sagen, dass er, fand ich, in den ersten zwei Sätzen gestern enorm gut retourniert hat, dass er immer wieder Zverevs ersten Aufschlag auch angreifen konnte. Und heute hat er einfach fabulös aufgeschlagen. Er hat Breakbälle gegen sich gehabt, wir haben darüber gesprochen, 0 von 9, aber er hat die alle zunichte gemacht. Und rein sportlich gesehen gibt es an der Leistung von Rinderknecht nichts auszusetzen, weil er hat das umgesetzt, was er umsetzen wollte. Zverev, du hast es gesagt, ist in alte Zeiten zurückgefallen, hat auch selber gesagt, ich war zu passiv und ich habe das Match so von mir weggehen lassen. Aber Rinderknecht darf erstmal sagen, okay, ich habe hier eine super Partie gespielt, das ist fantastisch gelaufen für ihn.
Ja, und wie viele wären genau daran gescheitert?
Ja, also, genau.
Gestern den zweiten hat er ja auch eher unglücklich weggegeben.
Entschuldige, dass ich dazwischen spreche. Ich habe heute, nachdem Zverev 5-3 aufgeholt hat im Tiebreak, habe ich gedacht, das wird er niemals verlieren im fünften Satz.
Ja, und man konnte es eben gestern schon denken. Und dann heute eben nach dem 5-3, und da war ja jetzt eben dieser Punkt drin, 5-5, zweiter Aufschlag von Zverev, knallhart durch die Mitte, irgendwie in Meilen 136, was werden das sein? Irgendwie 240 km/h oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich einmal...
Nee, ist ein bisschen weniger, 210, 215.
Okay, siehst du, so lange Großbritannien gelebt, nicht mal das hinbekommen. Ja, und das war natürlich der Punkt, wo man denken könnte, ja, jetzt dreht die Nummer. Und selbst Anfang des fünften Satzes, als Rinderknecht sich das Break holt, kann man noch erwarten, dass Zverev zurückkommt. Aber eben, es gab so ein paar Faktoren. Ich hatte das Gefühl, Rinderknecht hat zwar auf der Vorhand gewackelt und hat da auch Punkte gehabt, die nicht gelaufen sind. Trotzdem ist er die ganze Zeit mutig geblieben, ist immer wieder der Vorhand hinterhergegangen. Ich fand eben, beim Serv hat herausgestochen, dass er Zverev immer mal wieder in den Körper serviert hat. Und Zverev hat da nicht wirklich einen Umgang mitgefunden. Und dann halt wirklich diese Nervenstärke. Der Typ ist ja eben auch keine 21. Der ist schon älter, der hat schon ein paar Runden gedreht. Das so durchzuziehen auf dem Center Court, also höchster Respekt. Es war jetzt auch nicht so gegen die Leistung von Rinderknecht gemeint. Der ist halt nur nicht so der klassische Upset-Kandidat. Ja, ja. Mhm. Also im Pesci Perica, über den wir bestimmt gleich nochmal sprechen, das sieht jeder, dass das möglich ist. Bei Rinderknecht, der kommt vielleicht normalerweise eher auf leisen Sohlen daher.
Alexander Zverev hat hinterher eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben.
Media announcement, Diana Yastrebska is on her way to the media theater. Diana Yastrebska is on her way to the media theater.
Wir werden auch gleich noch über Diana Yastrebska sprechen. Als erstes sprechen wir über Alexander Zverevs PK, weil er hat nach der Niederlage 2 Stunden gebraucht, war erstmal in der Wohnung oder im Haus, wo sie untergebracht waren, die Zverevs mit Anhang. Und dann ist er wieder zurückgekommen, hat die PK gegeben und als die erste Frage kam von der Moderatorin, wie sind deine Gedanken? Und dann hatte er nur gesagt, ich habe momentan keine Gedanken. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wieder eine PK, die wir schon so häufig gehört haben von ihm, wo er 2-Satz-Antworten gibt, wo er patzig wirkt oder so. Heute war es komplett anders. Er hat extrem offen darüber gesprochen, dass er im Moment keine große Freude empfindet. Als erstes hat er darüber gesprochen, dass Arthur Rinderknecht das Match verdient gewonnen hat, dass er fantastisch gespielt habe, dass Zverev selber das Match hat laufen lassen und dass er sich jetzt aus der Hand hat nehmen lassen. Und er sagte, dieses 40-0 im ersten Spiel des fünften Satzes, das hätte mir niemals passieren dürfen. Das war das Erste. Und das Zweite, was er dann gesagt hat, ich empfinde momentan keine Freude so richtig außerhalb. Ich muss erstmal wieder zusehen, dass ich Freude empfinde. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie ist das denn gewesen? Nach dem zweiten und am vierten Satz gab es diesen Ausbruch von dir. Und dann sagte er, ja, man muss ja auch so ein bisschen die Emotionen dann versuchen, dann rauszubringen. Und das habe ich dann getan. Aber es ist alles wieder in sich zusammengefallen. Und er hat das erste Mal darüber gesprochen, dass er seit mehreren Monaten Probleme hat, den großen Spaß auf dem Platz zu finden. Er sagte, die Leistung war nicht super schlecht heute, aber ich muss erst mal zusehen, dass ich wieder Freude daran empfinde, was ich hier tue. Und das empfand ich als sehr bemerkenswert. Damit habe ich heute überhaupt nicht gerechnet bei dieser PK.
Ja, ich meine, wir können wahrscheinlich, wenn wir es ein bisschen weiter auffächern, sagen, wir stehen jetzt endgültig vor der Sinnkrise der Next Gen, die wir auch schon irgendwie natürlich seit 2-3 Jahren kommen sehen, seitdem klar ist, wie gut Alcaraz mal werden wird, seitdem klar ist, wie gut mal Sinner werden wird. Und man kann es ja wahrscheinlich schon zurückführen auf die Australian Open und muss sagen, ja, und der ist da ziemlich vorgeführt worden im Finale. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Und Sinner war wesentlich besser. Und vor allem hat Zverev nicht in das Match zurückgefunden, wie es ihm so häufig schon in der Vergangenheit gelungen ist, sondern er hat es dann fast ein bisschen laufen lassen. Und das ist eher untypisch für ihn. Und seitdem, ja, ist da nicht mehr so richtig Schwung reingekommen. Und wie gesagt, es ist eine Form von Sinnkrise. Gestern bei Medvedev hatte ich noch das Gefühl, der ist noch in der Phase, wo er es versucht wegzureden. Zverev hängt in den Seilen, Tsitsipas hängt in den Seilen. Ja, keine Ahnung. Irgendwas wird denen einfallen müssen, weil es hört wahrscheinlich eben nicht auf bei Sinner und Alcaraz. Ist jetzt nicht so, dass alle jungen Spieler hier total überzeugt haben, nur ist die Chance natürlich recht hoch, dass die in einem Jahr so langsam auch an den Höhepunkt ihres Schaffens kommen. Und dann werden sie sich spätestens was überlegen müssen. Alle drei gucken, ob ihnen was einfällt.
Ich möchte nur ein einziges Mal gerne sagen, dass ich das schon vorher gesagt habe. Ich habe nach den French Open gesagt, es wird in dieser Rasensaison noch nichts passieren bei Alexander Zverev, aber spätestens nach der Rasensaison wird was kommen. Und da wird es nicht einen Knall geben, aber da wird es Änderungen geben. Und da möchte ich mir einmal ein ganz kleines bisschen auf die Schulter klopfen.
Ja, ich glaube, bei der Jahresvorschau hast du auch gesagt, der gewinnt einen Grand Slam, ne?
Habe ich auch
das
gesagt,
Das heißt, jetzt muss er sich fix was überlegen. Was hat er gesagt? In Kanada ist er zurück. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er es zumindest jetzt nicht abgestritten, dass er sich vorstellen könnte, noch mit irgendwem anders als seinem Vater zusammenzuarbeiten.
Genau.
Kann natürlich sein, dass es so wie bei Wozniacki laufen wird, die ja auch einfach immer zu ihrem Vater zurückgekehrt ist. Kann sein, dass es wie bei Tsitsipas ist, der jetzt entschieden klingt, seinen Vater hinter sich zu lassen. Man kann gespannt sein. Ist auf jeden Fall eine der interessanteren Karrierephasen von Alexander Zverev, weil klar ist so kann es weitergehen wie bisher, aber er wird eben höchstwahrscheinlich kein Grand Slam Turnier so gewinnen und er klang immer noch entschieden, das tun zu wollen. Gucken, ob ihm was einfällt.
Mal gucken, ob ihm was einfällt. Und du hast es gerade eben gesagt, Stefanos Tsitsipas ist in einer ähnlichen Sinnkrise sein. Seine PK gestern war in einem ähnlichen Ton gestrickt. Also, Alexander Zverev ist ausgeschieden und da können wir nochmal gerade Taylor Fritz ansprechen, weil Giovanni Pecci-Perica, der war auch kurz davor, eine Sensation zu schaffen, hat das dann aber gestern weggeschmissen, als er im vierten Satz im Tiebreak ein 5-1 hatte. 5-1 für Giovanni Pecci-Perica mit seinem Aufschlag, der zwischendurch mit 246 km/h aufgeschlagen hat. Das ist unmöglich eigentlich, den Satz zu verlieren. Er hat den Satz noch verloren und hat heute mit 6-4 den fünften verloren und Taylor Fritz ist nach 0-2 Satz Rückstand wiedergekommen und hat ein Match gewonnen, das ein Lotteriematch war und er hat dann auf Rot gesetzt und dann am Ende alles gewonnen.
Ja, und im letzten Spiel kamen dann noch die Fehler von Pecci-Perica. Ja. Der hat bei 4-5 serviert. Davor muss man sagen, hat er das natürlich toll gemacht und so ziemlich das Maximum da rausgeholt. Und das wäre natürlich voll interessant gewesen, wie das Match gestern auch mit der Stimmung, die da aber weitergelaufen wäre. So wirkte es so ein bisschen blass und ging fast unter. Und gut, jetzt muss Fritz morgen wiederkommen und dann wartet Gabriel Diallo. Das könnte auch eine Herausforderung werden. Also,
er ist ein ähnlicher Gegner wie Giovanni Pecci-Perica.
Ja, und er ist jetzt natürlich irgendwie der große Favorit im dritten Viertel. Es ist seine goldene Chance, das Halbfinale zu erreichen. Viel Spaß, damit umzugehen.
Wir werden es morgen erleben. Lass uns über die obere Hälfte sprechen. Jannik Sinner hat heute keine Probleme gehabt gegen Luka Nadi. 6-4, 6-3, 6-0. Trifft das auf Alexander Vukic. Der hat 6-3, 6-4, 4-6, 7-6 gegen Jason Zheng gewonnen. Möchtest du was über Sinner sagen?
Ja, es sah halt alles schon wieder sehr gut aus.
Ja, ja.
Und 82% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen war die Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist halt wie die ersten Runden in den French Open, wo der auch einfach so knallhart durchgezogen hat. Der Slice sah ziemlich gut aus. Also das war schon ein sehr guter Sinner. Jetzt kommen langsam die Herausforderungen, aber der hat, glaube ich, nicht so sehr gelitten unter dem French Open-Finale.
Nein, der sieht nicht so aus, als hätte er gelitten. Pedro Martinez hat gegen Josh Lofthagen gewonnen. 2-6, 6-2, 6-4, 6-2. Trifft auf Mariano Nuavone. Der hat gegen Denis Shapovalov gewonnen. 3-6, 6-4, 6-1, 6-4. Es war eine Chance für Shapovalov, in die zweite Runde zu kommen, vielleicht auch in die dritte Runde zu kommen. Hat wieder mal es nicht geschafft. Shapovalov ist eine andere Generation als Zverev, Tsitsipas und Medvedev. Und trotzdem, so richtig kriegt das nicht hin.
Ja, und es ist halt auch limitierter, muss man sagen. Und die großen Resultate scheinen wie bei Auger Aliassime vor allem in der Halle zu kommen. Da reißt das. Und klar hat hier mal ein Halbfinale gehabt davon ab, aber auf Rasen jetzt auch nicht der Überspieler. Er muss sich wahrscheinlich damit zufrieden geben, irgendwo in der zweiten oder dritten Reihe unterwegs zu sein. Dafür, glaube ich, reicht das Talent nicht, um konstant oben dabei zu sein. Das, denke ich, hat sich jetzt gezeigt.
Ja, Tommy Paul hat gegen Johannes Mandey gewonnen, 6-4, 6-4, 6-2. Was mir aufgefallen ist, Carsten Arians saß in der Box von Johannes Mandey. Das fand ich sehr interessant. Carsten Arians, der eigentlich der Coach von Dominik Köpfer ist, und Dominik Köpfer, der bis zum US Open nicht wieder spielen kann, hat er sich vielleicht dann hier einen Partner für...
Die vielleicht am selben College gespielt?
Das kann sein, ne? Das kann wirklich gut sein, dass die beiden am selben College gespielt haben. Das habe ich auch schon überlegt, habe da allerdings nicht weiter recherchiert heute, das muss ich dann dazu sagen, weil der Tag heute dann doch etwas krass war. Grigor Dimitrov hat gegen Yoshihito Nishioka gewonnen, 6-2, 6-3, 6-4, verhindert den Aufgaben-Grand Slam. Ist in drei Sätzen weiter, trifft jetzt auf Corentin Moutet, der hat gegen Francisco Comesaña gewonnen, 6-4, 6-4, 6-2, und da können wir uns wieder auf ein schönes Match freuen.
Ja, und normalerweise kommt Dimitrov da durch, weil er die Mittel hat. Und man muss sagen, der hat krass aufgeschlagen heute. 47 von 49 Punkten hinterm ersten Aufschlag. Passiert ganz selten. 26 Asse. Passiert jetzt auch eher selten bei Dimitrov. Das war so eine Leistung aus dem Nichts. Nishioka ist natürlich nicht der größte, beste, überragendste Gegner. Aber das fand ich mal ein ziemliches Ausrufezeichen von Dimitrov, das ich nicht erwartet habe. Da hätte ich eher erwartet, dass er wieder aufgeben muss. Und von daher, ich würde denken, er kommt durch die zweite Runde durch und dann wird spannend. Ich meine, das wäre jetzt natürlich noch der späte Karrierelauf von Dimitrov aus dem Nichts. Glaub noch nicht dran, aber eine coole Story wäre es.
Ja, eine coole Story wäre es auf jeden Fall. Dritte Runde könnte dann Tommy Paul warten. Wie gesagt, der hat gegen Johannes Mandel gewonnen. Trifft jetzt auf Sebastian Ofner. Da hat sich Hamad Medjedovic ist weggerutscht im Tiebreak des ersten Satzes. Konnte nicht mehr so richtig auftreten. Hat im zweiten Satz dann alles verhauen. Und dann hat er bei 6-7-1-3 aufgegeben. Also Sebastian Ofner gegen Tommy Paul in der zweiten Runde. Ben Shelton hatte durchaus seine Mühe gegen Alex Bolt, hat das aber am Ende relativ souverän runtergespielt. 6-4, 7, 6, 7, 6, trifft jetzt auf Rinky Hijikata, der hatte überhaupt keine Probleme mit David Goffin, 6-3, 6-1, 6-1. So, und dann müssen wir jetzt mal über ein Match sprechen. Vielleicht bewerbe ich mich darum bei Amazon, um das Match in der zweiten Runde zu kommentieren. Gael Monfils gegen Marton Fucsovics. Monfils hat heute gegen Hugo Humbert in 5 Sätzen gewonnen. 3 Stunden 57 Minuten auf dem Platz 12. Monsterstimmung. Es war spät am Abend. Es war ein tolles Match. Und Monfils hat mal wieder eine dieser magischen Leistung gebracht. Und Marton Fucsovics, nicht weniger magisch, hat gegen Alexander Kovacevic 6-4 im 5. gewonnen. Als Lucky Loser jetzt in der zweiten Runde.
Haben halt wahrscheinlich nur 13 Leute mitbekommen, ne? Obwohl, er stand immer im Viertelfinale.
15. Also. Ja.
Und also, ich habe jetzt zugegebenermaßen eher auf Monfils und Humbert geachtet und habe mir einfach über Monfils hingeschrieben, irgendwie sah der neue Murray. Also in den ersten Runden von Grand Slams knallt er halt ab und an oder mittlerweile regelmäßig Matches raus. Ich meine, das war ja bei den Australian Open fantastisch, zum Beispiel das Match gegen Taylor Fritz, ja. Dann die erste Runde der French Open, dann hier. Da war Humbert eigentlich schon so ein bisschen gefühlt der Sieger des Ganzen, war bis mindestens Mitte des vierten Satzes der bessere Spieler. Ja. Und dann hat ihn Monfils so wirklich mit der Zeit zerlegt und das Publikum ist total drauf abgegangen. Und eigentlich ist halt schon noch cool, dass Monfils dabei ist. Und es wird wie bei Murray wahrscheinlich stets irgendwo in der dritten Runde enden. Aber jetzt nochmal Shelton gegen Monfils, das wäre schon nicht schlecht.
Also, er ist aber auch hier einer, auf den sich wirklich alle einigen können. Das ist so ein attraktives Spiel und er zeigt ja so viel Spaß an dem Spiel. Und er hat ja auch eine neue, nicht eine neue Ernsthaftigkeit, aber eine neue Dringlichkeit in seinem Spiel gehabt. Er hat ja dann auch gesagt, Mensch, hier, meine Frau, die macht so viel inzwischen und die zeigt nochmal so eine Härte und so einen Kampfgeist. Da kann ich doch nicht hinten dran stehen. Und das finde ich einfach ziemlich cool. Und Svitolina war dann heute auch wieder am Court und hat ihn angefeuert.
Und hat sich einen abgegrinst. Also die hatte ja wirklich immer Spaß.
Ja, ja, klar. Und das ist einfach, das kann man einfach gut angucken. Das ist einfach tolles Entertainment.
Ja, und zwar auch der perfekte Platz dafür.
Ja, der 12er ist wirklich dafür ganz, ganz perfekt. Ja, gegen Martin Fucsovics hat er trotzdem eine Aufgabe. Rally Opelka hat gegen Alexander Schewtschenko gewonnen in drei Sätzen, trifft jetzt auf Lorenzo Sonego, der hat gegen Jaime Faria gewonnen. Und dann müssen wir darüber sprechen, dass der letztjährige Halbfinalist Lorenzo Musetti ausgeschieden ist gegen Nicolas Basilashvili. 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 am Ende für den Georgier. Lorenzo Musetti ohne Chance heute, das muss man einfach mal sagen, ohne Chance.
Ja, also das, was ich davon gesehen habe, wirkte er für mich nicht fit. Er hatte sich ja Adduktoren verletzt bei den French Open, hat dann nicht gespielt. Sein Spiel ist basiert auf fantastischer Abwehrarbeit und Improvisation. Und er hätte, glaube ich, um Basilashvili zu besiegen, den so richtig ins Laufen bekommen müssen. Denn das ist jetzt kein Ausnahmeathlet. Das ist jemand, der den Ball fantastisch schlagen kann, aber eben sich nicht so richtig gut bewegt. Und ich hatte das Gefühl, Musetti ist da nie so richtig reingekommen und hat das dann zum Ende auch ziemlich sang- und klanglos verloren. Und ist natürlich für ihn voll die Enttäuschung. Trotzdem eine gute Saison, kann man jetzt nicht anders sagen, aber jetzt wird es natürlich spannend, weil dann nimmt vielleicht nur 2-3 Sandplatzturniere mit, aber dann beginnen für die nächsten paar Monate die Hardcourts und da hat er ja immer die Probleme drauf. Also gucken, ob das jetzt der Frühling des Musetti war und danach ist lange Schweigen oder ob da jetzt noch was passiert.
Lorenzo Musetti also ausgeschieden. Das letzte Mal, dass 4 aus den Top 10 bei den Herren in der ersten Runde ausgeschieden sind, das waren 2019 die US Open und 2007 die French Open. Das waren die einzigen beiden Turniere in diesem Jahrtausend, wo 4 der ersten 10 aus der Setzliste in der ersten Runde ausgeschieden sind. Wer auch weiter ist und wer auch beziehungsweise auch ausgeschieden ist, das ist Alexander Bublik. Der hat in 5 Sätzen gegen Jaume Munar verloren. Es war auf dem Platz 14. Das ist der erste Court, wenn man so von dem Pressezentrum drauf guckt. Man kann das also sehr gut sehen. Und das kann Alexander Bublik nicht der Hitze zu Schulden kommen lassen. Das kann er nicht dem Platz zu Schulden kommen lassen. Das hat er völlig selber alleine, man verzeiht mir den Ausdruck, vergeigt. 4-2 führte er im 4. Satz, hatte dann nochmal 5-3 im Tiebreak und verliert den Tiebreak und verliert dann den 5. Satz 6-2. Das ist eine Riesenchance gewesen für Alexander Bublik hier, seiner Grand-Slam-Karriere nochmal ein i-Tüpfelchen draufzusetzen. Ja, dritte Runde gegen Bublik gegen Draper hätte passieren können, aber das ist seine eigene Schuld, dass er das verloren hat.
Ja, ich glaube, er hat sogar aufs Match aufgeschlagen. Ich meine, es waren 5-4 im 4. Satz und das hat aber auch ziemlich sang- und klanglos hergegeben. Und im 5. Satz, man muss sagen, Munar ist besser geworden in den letzten 1-2 Jahren, offensiver geworden. Der sucht die Entscheidung, auch wenn das nicht so unbedingt seinem Naturell liegt. Aber im 5. Satz musste nichts machen. Den holt er sich mit 4 Winnern und 2 Unforced Errors, weil Bublik 18 Unforced Errors macht. Und ja, es war wahrscheinlich zu erwarten, dass Bublik nicht so richtig mit einer Favoritenposition umgehen kann. Trotzdem, finde ich, kann man auch sagen, das war enttäuschend, weil er in den letzten Wochen und Monaten so gut gespielt hat und hier eine realistische Chance gehabt hätte, weit zu kommen und hat es nicht nutzen können.
Bublik gegen Draper, das Universum ist uns nach wie vor etwas schuldig. Draper hat sich durchgesetzt gegen Sebastian Breis. Der musste beim Stand von 2-6, 2-6, 1-2 aufgeben. Jack Draper trifft jetzt auf Marin Cilic. Der hat gegen Rafael Collignon gewonnen. 6-3, 6-4, 6-3. Das ist keine einfache Aufgabe für Jack Draper.
Nö, wann war Cilic hier im Finale? Vor 7 Jahren?
Ja,
8 Jahren?
Ja, 17, 18, und irgendwie sowas. Ja? Genau.
Ja, ist immerhin vom Niveau eher ein Spieler um die Top 100, kann aber einen herausragenden Aufschlagstag haben und dann würde es eng werden. Auf der anderen Seite würde ich tippen, wenn Cilic hier irgendwie nicht 80% Aufschläge reinbekommt, dann gewinnt Draper das, einfach weil er in der Lage sein wird, Cilic zu bewegen. Aber der Druck ist nicht weniger geworden durch die Niederlage von Bublik.
Nee, ab auf gar keinen Fall. Jetzt gegen Cilic dann gegen Marojan oder Munar. Also Draper wird auch am Samstag, sollte er sich gegen Cilic durchsetzen, eine ganze Menge zu tun haben. Flavio Cobolli hat sich durchgesetzt gegen Bibi Dzhukaev, trifft jetzt auf Jack Pennington Jones. Der hat hier gegen Thomas Martin Echeverry ganz klar gewonnen. In 3 Sätzen hat hier eine Wildcard bekommen, hat hier dann gleich auch das große Theater bekommen, das Medientheater, also das Kino, den größten Pressekonferenzsaal. Markus Giron hat gewonnen gegen Camilo Hugo Cowboy. Belli trifft jetzt auf Jakub Menschik. Der hat gegen Hugo Gaston gewonnen. Der Alex de Menor auf Platz 18 gegen Roberto Caballes Barriena 6-2, 6-2, 7-6. Das war's mit den Herren. Da mussten wir heute ein bisschen länger drüber sprechen. Auch über die Frauen haben wir ein bisschen was zu besprechen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los. Genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Er war Taktgeber bei Real Madrid. Weltmeister. 6-mal Champions-League-Sieger. Und trotzdem hieß es in Deutschland immer nur, nee, der ist zu langsam, der spielt zu quer, der ist zu kontrolliert. Aber Toni Kroos hat das Spiel verstanden, nur viele haben ihn nie wirklich verstanden. Erst ganz am Ende seiner Karriere wurde den meisten aber dann doch klar, wie groß er wirklich war. Wir blicken zurück auf eine Karriere zwischen Weltklasse und Zweifel und erzählen eine Geschichte über das, was wir im Fußball sehen und über das, was wir oft übersehen. Jetzt in den 100 Fußballlegenden Toni Kroos, das kickende Missverständnis, überall, wo es Podcasts gibt.
Coco Gauff und Jessica Pegula, an einem Tag drauf, die eine morgens, die andere abends. Aus USA-Tennis-Fansicht war das ein ziemlicher Katastrophentag.
Ja, kann man so sagen, weil es vor allem, weil es ja auch keine guten Leistungen waren. Da war jetzt nicht irgendein heldenhafter Kampf, sondern das war ja kurz und schmerzlos für beide. Also schmerzvoll wahrscheinlich, aber schmerzlos ja. In der Abfolge des Matches.
Also das Match von Jessica Pegula gegen Elisabetta Cocciaretto heute, das war rätselhaft. 2-6, 3-6 aus der Sicht von Pegula, die gerade in Bad Homburg den Titel geholt hatte. Und sie hat hinterher dann auch gesagt, ja, das war sicherlich eins meiner schlechtesten Matches meiner Karriere und sicherlich das schlechteste Match dieses Jahr. Und da möchte ich dann auch sagen, nichts weiteres kann ich hinzufügen.
Kein einziger Breakball. 5 Winner war das ganze Match für Pegula. Klar, das ist keine Winner-Maschine, aber die hat sich komplett in die Defensive drängen lassen von Cocciaretto, die natürlich sehr gut darin ist, flache Bälle zu nehmen und die zu verteidigen. Aber na, Pegula sollte da schon mehr einfallen als das, was hier passiert ist. Jetzt muss man sagen, geht sie mit ordentlich Druck in den Sommer rein, hat super viel zu verteidigen. Wird herausfordernd. Ich vermute, am Ende wird sie wieder in den Top 8 irgendwie landen, aber das war eine vertane Chance, denn das war ein offenes Viertel und sie hat gute Ergebnisse in der Vergangenheit hier gehabt und generell auf Rasen und es war ein bisschen unerklärlich.
Es war auf jeden Fall unerklärlich und sie ist jetzt draußen und sie trifft auf, also Elisabetta Cocciaretto trifft jetzt auf Katie Wollinetz. Die hat gegen Tatjana Maria gewonnen mit 3-6, 7-6, 6-1 und Tatjana Maria war eins von einigen prominenten Wetteropfern. Sie führte mit 6-3, 5-4. Sie schlug aufs Match auf und konnte den Aufschlag nicht halten und dann verlor sie im Tiebreak. Dann gab sie 10 Minuten Heat-Rule-Pause und danach war sie nicht wieder die gleiche. Sie hat gesagt, sie war am Ende total kaputt. Wollinetz gewinnt mit 3-6, 7-6, 6-1. Das hätte Maria in 2 Sätzen machen müssen. Ich fand die Leistung auch gar nicht so schlecht, aber sie konnte ab Ende des zweiten Satzes ihren Aufschlag nicht mehr beschützen.
Ja, und Wollinetz ist natürlich auch eine, die ein einigermaßen variables Spiel hat. Also die hat ganz gut zurückslicen können, die ist selber immer wieder ans Netz gekommen, die hat selber das Spiel von Maria ein bisschen gestört und das Spiel, wo Maria dabei 5-4 dann die Chance im zweiten Satz hatte, war ehrlicherweise auch nicht gut. Also das ist so, ich denke mir immer, wenn man aufs Match auflegt und es geht in 3 Minuten dahin, dann ist nicht gut. Wenn man irgendwie 15 Minuten braucht und es nicht rüberbekommt, ja, kann passieren. Aber das war so eine ganz schnelle Nummer, wo nicht viel gelaufen ist und dann bekommt sie nochmal in der Theorie zumindest die Chance und dann hast du ja gesagt, im dritten ist es komplett davon gelaufen und ja, das hier ist auch so eins der Teile der Ausführung meiner Damen. Sehr offen. Vielleicht haut ja Belinda Bencic noch den auch schon 5-mal vorausgesagten Wimbledon-Titel raus. Ich glaube es eigentlich nicht, aber sie ist hier zumindest die prominenteste in dem Teil der Auslosung.
Belinda Bencic hat gegen Alicia Parks gewonnen mit 6:0, 6:3. Hat eine gute Leistung heute gezeigt. Trifft auf Elsa Jacquemot. Die hat etwas überraschend Magdalinette rausgehauen. 6:7, 6:1, 6:4. Und da ist dann Jessica Pegula jetzt dann auch schon draußen. Und wie gesagt, eine von den Vieren wird jetzt das Achtelfinale erreichen und dann vielleicht auf Wang Jingyu treffen. Die hat nämlich heute mit 7:5 und 6:2 gegen Karolina Muchova gewonnen. Muchova hat nach wie vor Handgelenksprobleme. Sie war schon mal 10 Monate außer Gefecht, hat dann jetzt wieder Handgelenkschmerzen gehabt. Hat aber gesagt, naja, auf Rasen kann ich spielen. Dann spiele ich die Rückhand einhändig und mit Slice und vielleicht gewinne ich da sogar ein oder zwei Matches. Hat sie heute nicht gemacht. Wang Jingyu hat hier ihre Form in Berlin eigentlich einen Stempel hinzugefügt, hat eine gute Leistung gebracht, steht jetzt in der zweiten Runde. Sie trifft auf Zeynep Sönmez, die hat gegen Jacqueline Christian mit 7:6, 6:3 gewonnen. Wer sehr klar weiter ist, ist Susan Lahmann, 6:1, 6:1 gegen Alva Jovic und die trifft auf meine Geheimfavoritin Ekaterina Alexandrova. Die hat gegen Priscilla Hohn 6:2, 7:5 gewonnen. Alexandrova war gegen Wang, würde ich mir angucken, weil das, glaube ich, wäre ein Duell auf Augenhöhe.
Ja, es wären Top 15 Spielerinnen auf Rasen. Mhm. Also Wang kann wahrscheinlich noch besser werden. Alexandrova ist im Peak ihrer Karriere. Also das würde ich auch denken, dass das ein Match auf Augenhöhe wäre. Und eins vermutlich, außer Bencic findet halt wirklich die Topform noch. Eins, das sie entscheiden könnte, wer am Ende ins Viertelfinale geht. Wir wissen, dass es Alexandrova noch nicht gelungen. Das ist eins der großen Ziele. Wang hat in Berlin gezeigt, dass sie Tennis spielen kann, um irgendwann mal Wimbledon zu gewinnen. Ob das dann so kommt, wird man abwarten müssen. Aber ich fand es heute auch wieder ein sehr cleanes, gutes, aggressives Match. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und vielleicht ist sie die erste Chinesin seit Nali, die irgendwann Grand Slam gewinnt.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen hier. Lass uns über Coco Gauff sprechen, weil die hat heute Abend sehr klar verloren. 6-7, 1-6 gegen Dajana Jastremska. Wir wissen, dass Jastremska auf dem Rasen sehr gut klarkommt. Wir wissen auch, dass sie im Moment in relativ guter Form ist. Dass sie eine Spielerin ist, anders als Arthur Rinderknecht, die immer mal wieder für eine richtig große Überraschung gut ist und die das alles in sich hat, das Zeug dazu hat. Wir haben es bei den Australian Open vorletztes Jahr gesehen, dass sie zu großen Taten in der Lage ist. Aber wie Coco Gauff im zweiten Satz verloren hat, das war schon arg.
Ja, war kein gutes Match, kann man einfach mal so sagen. Auch nur 6 Winner gesetzt, also Pegula und sie zusammen 11 Winner geschafft an einem Tag, ist nicht viel. Und es kam natürlich ehrlicherweise mit ein bisschen Ansage, der Auftritt in Berlin war schon schwach. Schien mir, als sei sie nach den French Open irgendwie noch nicht so richtig wieder in Form. Vielleicht auch hat sie nicht so richtig die Lust, den Drive gefunden. Ich würde erwarten, dass das jetzt auf den Hardcourts in den USA besser laufen wird. Und könnte sein, dass sich hier mit dem Rasen so ein richtiges Rätsel für sie aufbaut und dass sie hier zwar einen Durchbruch hatte, aber daran nie so richtig hier was ziehen wird. Bisschen unglückliche Auslosung, aber keine gute Leistung von ihr. Jastremska musste jetzt auch nicht ans Top-Niveau ran, um das zu gewinnen.
Jastremska spielt jetzt gegen Anastasia Sararova. Die hat sich durchgesetzt gegen Viktoria Azarenka in 3 Sätzen und Viktoria Azarenka ist aus den Top 100 rausgefallen. Ich bin gespannt, ob sie es vielleicht bald Petra Kvitova gleich tut.
Is on his way to the small interview rooms. Gail Monfils is on his way to the small interview rooms.
Ja, ich habe das Gefühl, sie hat noch sehr viel Biss, noch sehr viel Lust, aber sie musste sich halt immer auf ihr Körperliches in einer gewissen Weise auch stützen. Sie war halt eine herausragende Athletin und das hat nachgelassen. Und ich bin skeptisch, ob sie noch mal weit nach oben kommen kann, aber vielleicht reicht sie ja auch irgendwie. Vielleicht gibt sie uns den Tommy Robredo und spielt noch bis 37 Challenger. Ich weiß es nicht. Aber überzeugt, dass es noch mal weit nach oben geht, bin ich nicht.
Ich auch nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Vor allen Dingen die Chancen bei den Frauen Challenger oder hohe ITF-Turniere zu spielen, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes als die Männer-Challenger. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Sie hat 2 Grand Slams gewonnen und ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, das war's jetzt. Also sie ist ausgeschieden. Ella Seidel ist auch ausgeschieden. 3-6, 2-3 stand es. Dann musste sie einen Lob erlaufen, ist hinten bis zum Rand gekommen und dann gibt es eine Rasenkante dort an den Plätzen. Es gibt ein Ende an diesen Plätzen. Da ist dieser Vorhang davor bei den kleinen Plätzen und dann ist da so eine kleine Rasenkante und da ist sie umgeknickt. Und das sah wirklich fies aus. Ultraschall hat gesagt, Bänderriss, mindestens ein Band ist gerissen. Und Sie war sehr enttäuscht hinterher in der Pressekonferenz. Ich habe sie dadurch aufgebaut, dass ich gesagt habe, Boris Becker hat in seinem ersten Wimbledon-Hauptfeld auch mit Bänderriss aufgeben müssen. Und das hat sie dann als gutes Omen genommen und hat gesagt, okay, dann wenn es dann bei mir so läuft, dann ist das auch in Ordnung. Jessica Buzas-Manero trifft jetzt auf Sofia Kenin. Die hat gegen Taylor Townsend gewonnen, 7-6, 6-2. Ludmila Samsonova hat Maya Joint besiegt, 6-3, 6-2. Maya Joint, die am Wochenende in Nottingham gewonnen hat. Nicht Nottingham.
Eastbourne
gewonnen hat. Samsonova gegen Joint, da hatte ich drauf geguckt, weil ich gedacht habe, da ist vielleicht eine Überraschung drin. Aber Samsonova hat das sehr, sehr gut gemacht. Trifft auf Julia Starodubtseva, die hat gegen Fran Jones gewonnen. Daria Kasatkina, einen ihrer wenigen Siege als Australierin, gegen Emiliana Arango, 7-5, 6-3 und spielt jetzt gegen Irina Camilia Begu. Elena Rybakina hat gegen Elena Avanesyan gewonnen. 6-2, 6-1, hat einen starken Eindruck hinterlassen und trifft jetzt auf Maria Sakkari. Die hat auch einen starken Eindruck hinterlassen, hat gegen Anna Blinkova 6-4, 6-4 gewonnen. Die griechische Kollegin von gegenüber sagte nur, finally.
Ja, ich meine natürlich jetzt bitter für sie, direkt auf Rybakina zu treffen, wo ihr dann doch mal endlich wieder ein Hauptfeldsieg bei einem Grand Slam gelungen ist. Und Rybakina ist hier unter den ersten fünf Favoritinnen, hat exakt so gespielt. Also ich vermute, dass Rybakina das auch gewinnt. Aber man kann auch sagen, hier haben sich so die Favoritinnen natürlich abseits von Goff schon gehalten. Denn wenn Rybakina so Richtung vierte Runde guckt, da könnte eine Spielerin namens Świątek kommen. Also hier ist dann doch noch einiges an Stabilität eine Auslösung.
Clara Tauson ist auch noch dabei. Heather Watson hat sie besiegt, ich habe es gesagt. Iga Świątek hat gegen Polina Kudermetova gewonnen. 7-5, 6-1 und spielt jetzt gegen Katie McNally. Die hat gegen Jody Burridge gewonnen in zwei Sätzen. Auch Danielle Collins ist eine Runde weiter. Die wird jetzt gegen Veronika Erjavec aus Slowenien spielen, weil Erjavec gegen Marta Kostyuk gewonnen hat. 3-6, 6-3, 6-4. Auch hier muss man sagen, Marta Kostyuk hat das so ein bisschen weggeschmissen, das Match, und ist jetzt ausgeschieden. Große Enttäuschung für Kostyuk, weil ich habe dir eigentlich eine ganze Menge auf Rasen zugetraut. Du auch?
Ja, in der Theorie schon. Ich traue ihr generell eine Menge zu. Ich denke, sie ist eigentlich eine Top-10-Spielerin, wenn sie das alles zusammengesetzt bekommt. Es ist aber irgendwie in den letzten Wochen nicht so richtig gelaufen. Irgendwie war es dann halt auch mit Ansage. Und da ist natürlich wirklich Hoffnung, weil es noch nicht verloren. Die ist immer noch super jung. Aber ja, generell würde ich sagen, wenn wir jetzt auf die letzten anderthalb Jahre zurückschauen, wirklich sehr phasenhaft. Phasen, wo es fantastisch läuft und sie nah an den Top 10 dran ist, und dann Phasen, wo wenig bis gar nichts passiert.
Haben wir noch ein Ergebnis, worüber wir sprechen?
Ja, unsere werte Titelverteidigerin sollten wir, glaube ich, noch erwähnen.
Barbora Krejcikova, genau. Die hat gegen Alexandra Eala gewonnen, nach erstem verlorenen Satz, 3-6, 6-2, 6-1. Am Ende hat sich die Erfahrung durchgesetzt von Barbora Krejcikova, und das war eine coole Geschichte, auch für Alexandra Eala, der man gegönnt hätte, wenn sie eine andere Gegnerin gehabt hätte zum Auftakt. Krejcikova kann sich darüber freuen, hier nicht nach Laurie McNeil oder nach Steffi Graf 1994 die Nächste zu sein, die in der Auftaktrunde gewinnt. 2024 war es dann ja auch Markita Vondrousova, die verloren hatte.
Ja, und Erle hat immer noch ein Problem. Problem heißt Aufschlag, hat hier 16 Breakbälle zugelassen. Das ist natürlich zu viel, hat aber gezeigt, dass die smooth Art, wie sie sich bewegt und kontert, natürlich auf dem Rasen gefährlich werden kann. Und dann hat Krejcikova nach dem verlorenen ersten Satz allerdings so total smoothes Tennis wieder rausgeholt. Und damit hat sie ja letztes Jahr hier auch in Wimbledon gewonnen, dieses fantastische Verteilen des Balles. Und ich bin gespannt. In Topform ist sie hier natürlich auch eine der Favoritinnen auf den Titel, aber es fühlt sich noch so ein bisschen an, das musst du uns jetzt noch zwei, drei Runden beweisen, bevor wir das wirklich glauben. Vor allem, weil auch in ihrem Viertel oder in ihrem Achtel noch eigentlich alle Topspielerinnen dabei sind. Also das könnte ein sehr schwerer Weg werden, wenn sie wirklich verteidigen will.
Zweite Runde gegen Caroline Dollarhide, die hat gegen Arantxa Rus gewonnen. Und dann müssen wir doch noch eine Spielerin erwähnen, weil wir gerade in Tschechien sind. Petra Kvitová hat heute ihren Abschied aus Wimbledon gegeben. Sie hat verloren gegen Emma Navarro, 3-6-1-6, war chancenlos. Hat aber gesagt, dieser Ort hier hat mir die schönsten Erinnerungen gebracht. Sie hat zweimal dieses Turnier gewonnen, 2011 und 2014. Und ihr Abschied war dann so, dass sie nach ihrer Pressekonferenz nochmal über die PA hier, über die Sprechanlage dann nochmal allen Journalisten dann auch nochmal alles Gute gewünscht hat. Das war schön.
Ja, Na, das passt doch aber auch sehr gut zu ihr. Ja. Und sie hat einen super Start gehabt und dann ist halt schnell dahin gegangen. Navarro hat irgendwie 3 Unforced Errors für ein ganzes Match gemacht und Kvitova hat sehr viele gemacht. Das, wenn sie nicht in Topform ist oder vor allem, wenn sie physisch nicht in Topform ist, ist das häufig so in ihrer Karriere gewesen. Und jetzt gucken wir mal, wie der Abschied bei den US Open läuft. Ich denke, sie ist trotz allem froh, nochmal zurückgekommen zu sein und trotzdem ist es auch Zeit, glaube ich, die Karriere zu beenden.
Morgen geht's weiter. 14.30 Uhr deutscher Zeit. Arina Sabalenka gegen Marie Buskova. Dann Oliver Tarbert, der den Center Court bekommt. Zweite Runde. Wie gesagt, es ist so ein bisschen eine Marcus Willis-Geschichte von 2017, auch wenn Oliver Tarbert wahrscheinlich größere Ziele hat als Marcus Willis damals. Er trifft auf Carlos Alcaraz und dann abends tolle Begegnung. Emma Raducanu gegen Markéta Vondrousova. Nummer 1 Court. Cameron Norrie gegen Francis Tiafoe. Katie Bolter gegen Solana Sierra. Und Taylor Fritz gegen Gabriel Diallo. Und dann der Nummer 2 Court. Olga Danilovic gegen Madison Keys. Ein Match, auf das ich mich sehr freue. Nuno Borges gegen Billie Harris und dann Naomi Osaka gegen Katerina Siniakova und Arthur Ferry gegen Luciano Dadiri. Das sind die beiden Matches, die ich kommentieren werde morgen. Also Naomi Osaka gegen Siniakova und Arthur Ferry gegen Luciano Dadiri. Es soll morgen regnen und mal gucken, ob der Regen lange dauern wird. Morgen werden auch Eva Lüß und Laura Siegemund spielen und Jan-Lennard Struff. Jan-Lennard Struff schön auf dem 18er. Das dritte Match. Auf dem 18er und auf dem 14er spielen dann erst Laura Siegemund gegen Leila Fernandes, dann Kevin Kravitz, Tim Pütz gegen Rohan Bopanna und Sander Gillet und dann Eva Lüß gegen Linda Noskova und dann am Ende dann noch Kamil Majdzsák gegen Ethan Quinn. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky. Bei Threads und Instagram könnt ihr uns immer noch nicht folgen, beziehungsweise ihr könnt uns folgen, aber es passiert im Moment nichts. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Instagram, per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los. Genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.